ARD Sounds.
Das waren vier Tiere, zwei Kühe, eine davon hatte einen Kalb bei Fuß, ein Deckbulle und ein bisschen älteres Kalb, also so 8 Monate alt war das zu dem Zeitpunkt. Die sind aus der Herde herausgestohlen worden, also insgesamt liefen da 20 Tiere auf der Fläche und 4 daraus wurden gestohlen. 4 von 20, das ist dann ja doch auch so, dass einem das quasi auf den ersten Blick auffällt, dass es weniger sind.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Ja, sowas, was Clara erlebt hat, ist kein Einzelfall. Auf dem Land wird geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Auf dem Hof geht es mittlerweile anders zu als früher. Da konnte man noch die Türen offen lassen und die Schlüssel im Auto liegen lassen. Mittlerweile sind viele Landwirte und Landwirtinnen vorsichtiger geworden. Laut NDR Nord Story zum Beispiel gab es in Schleswig-Holstein im Jahr 2023 und 2024 4-mal so viele Viehdiebstähle wie in früheren Jahren. Und laut Hallo Niedersachsen ist die Zahl der Anzeigen von Diebstählen auf dem Land im Jahre 2024 auf einen 4-stelligen Bereich gestiegen. Vorher war es immer im 3-stelligen Bereich. Also das Thema Kriminalität auf dem Land ist ein großes Thema. Darüber wollen wir heute reden hier bei 63 Hektar, dem Podcast für alle Menschen, die vom Land kommen, die neugierig aufs Land sind und für Verbraucher, die wissen wollen, was Landwirte eigentlich so machen und mit welchen Problemen sich Landwirte rumschlagen müssen. Und heute ist es auch eine Folge für alle, die so ein bisschen Fans sind von Crime, von True Crime und Farm Crime vielleicht. Ich bin Andreas Kuhlage, bin eigentlich Radiomoderator und Verbraucher und komme aus der Stadt.
Und ich bin Maja Mukwitz, Landwirtin hier in dem Podcast, habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem Ackerbaubetrieb ganz in der Nähe von Hannover. Und ich kann schon mal so viel verraten, auch wir hatten früher immer unsere Schlüssel im Auto und haben alles offen gelassen, jede Haustür. Aber das haben wir jetzt auch geändert, weil bei uns wird auch echt viel geklaut.
Was bei Maja auf dem Hof alles weggekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Und wir hören auch noch mehr von Clara und dem, was sie mit ihren 4 Rindern erlebt hat und wie die geklaut wurden. Jetzt aber erstmal nochmal ganz kurz weg von dem Crime und wir machen noch mal unsere kleine Rubrik hier. Ne?
Majas Landwort.
Okay, mal schauen, ob du das jetzt weißt. Und zwar habe ich dir das Wort mitgebracht, das Landwort GPS.
GPS, GPS, das ist die Abkürzung für satellitengesteuerte Navigation, aber das wäre zu einfach, ich sehe das ja schon an deiner Reaktion. GPS.
Soll ich dir immer so ein bisschen einbetten, also wie das jetzt ein Landwirt sagen würde oder eine
Landwirtin? Ja, mach mal.
Wir häckseln heute GPS.
Das ist Getreideproduktionssequenz, das ist die Abkürzung dafür, GPS. Und das ist einfach nur so ein schlaubergischer Begriff, damit man uns später beeindrucken kann. Zum Beispiel Mais. Also Mais ist eine Getreideproduktion.
aber in den Bart noch mal ein bisschen reingehen.
Also labern mitten, kann ich, ne?
Mitten im Satz aufgehört. So.
Für mich wurde der Satz erfunden, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Aber naja.
Nein, GPS, was eigentlich gar nicht mal so schlecht, steht für Ganzpflanzensilage. Und das würde eher ein viehhaltender Betrieb sagen. Und auch genau jetzt zu dieser Zeit, weil sie jetzt gerade GPS häckseln. Und das ist meistens eine Getreideart, also hier in der Region dann Roggen. Das wird dann im Winter an die Viecher gefüttert.
Ach so.
Also es ist auch eine Möglichkeit, Kraftfutter an die Tiere zu bekommen.
Das muss man nämlich wissen. Die ganzen Pflanzen werden oft zerhäckselt und dann zu Silage verarbeitet. Und bei der Maispflanze habe ich das als erstes gelernt, weil ich immer dachte...
Du meinst die ganze Pflanze, ne? Ja. Mit Kolben und Blätter und
Stängel. Ich dachte früher, ja, da werden die Kolben rausgepult und das kriegen dann die Schweine zu essen. Nein, die ganze
Biomasse.
Stiel, Blätter, Kolben, alles wird da klein gehäckselt und zu Silage verarbeitet. Ne?
So auch mit GPS.
GPS, wieder was gelernt. Merkt euch das, liebe Hektis, die ihr hier regelmäßig zuhört und prahlt damit bei der nächsten Party, so als Schlauberger Wissen.
So sieht's aus. Und bevor wir jetzt noch weiter prahlen über unseren Podcast, wollen wir einmal ganz kurz noch aufmerksam machen auf einen anderen.
True Crime ist ja momentan wahnsinnig populär und hier ist ein Podcast, den ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet. Er heißt schon mal sehr mysteriös, Gerichtssaal 237. Da geht es um so spannende Kriminalfälle aus einem ganz bestimmten Gerichtssaal, nämlich dem Gerichtssaal 237 in Hamburg. Es geht um illegale Autorennen, es geht um Auftragsmorde, es geht um gewalttätige Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen oder Fälle aus dem Drogenmilieu. Also alles, was in so einer Großstadt wie Hamburg eben passiert und dann vorm Richter landet. Elke Spanner und die Journalistin Anna Rüther sprechen da über die spannendsten Kriminalfälle der Hansestadt. Also es ist wahnsinnig spannend, hört mal rein. Gerichtssaal 237 gibt es in der ARD Sounds App und den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Und jetzt wieder zurück zu uns.
Es ist ja wirklich Wahnsinn, was auf dem Land passiert. Hier mal ein paar Schlagzeilen. Radusch, Oberspreewald, Lausitz. 48 Rinder von der Weide entwendet. 75.000 Euro Schaden. Oder in Niendorf, Mecklenburg-Vorpommern. 2 Tonnen Maissaatgut geklaut. Schaden 10.000 Euro. 69 Rinder in Brandenburg geklaut. Mehrere 10.000 Euro Schaden. Also auf dem Land ist die Idylle, was das angeht, überhaupt nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Da sind Banden unterwegs, einzelne Personen, Unbekannte. Und die nehmen mit, was sie dort finden. Wie ist es bei euch, Maya?
Ja, also ich fühle da total mit. Denn auch bei uns wurde in den letzten Jahren immer mal wieder eingebrochen und etwas geklaut, beziehungsweise einbrechen. Das klingt jetzt ja so, als müsste man irgendwas aufbrechen. Aber oftmals stehen ja auch die Maschinen auf dem Hof sozusagen frei zugänglich. Und deswegen ist es auch so einfach, die über Nacht einfach mal mit wegzufahren. Wir jetzt bei uns auf dem Hof haben zum Glück einige Scheunen, wo wir die unterstellen können. Trotzdem ist es bei uns im letzten Jahr passiert, dass uns ein Mulcher geklaut wurde am helllichten Tage.
Wie groß ist sowas?
Das ist ein Anbaugerät, also das hängst du hinten an deinen Trecker. Das kannst du jetzt mal nicht so eben beiseite tragen, sondern du brauchst da schon auch einen Trecker, um den mitzunehmen.
So das heißt, die müssen da mit einem Trecker zu euch auf dem Hof gefahren sein, das Ding angehängt hat. Wie dreist, oder?
Es ist mega dreist. Und in meiner persönlichen Geschichte, ich habe mal vor ein paar Jahren Kartoffel ab Hof verkauft, also in der Direktvermarktung, und hatte da quasi so eine Selbstbedienungskasse und habe da 15 Kartoffeltüten hingestellt, die ich alle ganz süß beschriftet habe mit so kleinen Zettelchen. Vielen Dank, dass du beim Bauern einkaufst. Mit Vertrauensbasis, ne, dass man danach dann zahlt. Und da hat jemand alle Tüten eingesammelt, also alle 15 Tüten direkt eingepackt und mit weggefahren.
Oh Mann, das ist natürlich bitter mit den Kartoffeln, aber ich glaube, viel schmerzhafter ist natürlich so ein großes Gerät wie so ein Mulcher. Was entsteht denn da von Schaden? Also wie teuer ist sowas?
Also es sind dann schon mehrere tausend Euro. In dem Fall waren es irgendwas zwischen 9.000 oder 12.000 Euro, die dieses Gerät dann kosten. Und ich habe auch mal meine Community gefragt, weil ich das auch immer im Umkreis mitkriege, dass da auch so viel geklaut wird. Also liebe Hektis, ihr könnt mir gerne folgen auf Maya Muckwitz. Da frage ich auch immer, wenn wir irgendein spannendes Thema haben, mal nach euren Input. Und da haben mir auch super viele Leute, Landwirte, Landwirtinnen geschrieben, was bei denen alles geklaut wurde. Also ganz typischerweise Diesel. Das hätte ich bei uns auch sagen können. Bei uns wurde Diesel aus dem Treckertank rausgepumpt. Das ist quasi noch dankbar, weil du hast immer noch den Tank, der heile ist. Wenn die aber da ein Loch reinhauen, dann hast du anschließend einen echten Schaden, weil das eine super Reparatur ist, weil dieser Tank da unter dem Trecker verbaut ist. Du musst die Kabine abmachen, du musst die Räder abmachen. Also es ist mega teuer und vor allem fehlt einem der Diesel. GPS-Lenksysteme, da haben wir das Wort wieder. War früher immer auf dem Dach verbaut, konnte man auch ganz leicht abbauen. Es ist auch immer etwas, was geklaut wird, eine Motorsense. Solche Technik wird auch immer gerne mal mitgenommen. Akkuwerkzeuge, Stromgeräte, Solarmodule, das Weidetor.
Was? Das
lese ich hier gerade. Kettensäge, Freischneider, also es hört hier gar nicht auf. Wahnsinn.
Das ist unglaublich. Wir verschaffen uns gleich nochmal einen Überblick über Kriminalität auf dem Land und was es da für spannende Erkenntnisse gibt mit einer Professorin. Aber vorher gehen wir nochmal ganz kurz tatsächlich an den Tatort. Denn nicht nur Gerätschaften werden vom Land geklaut oder Diesel, sondern auch die Tiere.
Eben, und das ist ja, kollidiert ja eigentlich mit dem Wunsch, den wir alle so in uns haben, dass wir wollen, dass die Tiere draußen gehalten werden, am besten das ganze Jahr über Weidehaltung. Das ist natürlich dann auch für jeden zugänglich und sichtbar, dass dort Tiere stehen und dann immer die Gefahr groß, dass das Weidetor einfach aufgemacht wird.
Und genau so was ist der Familie Meier passiert. Die Familie Meier züchtet nämlich in Scharnebeck im Landkreis Lüneburg Angus-Rinder. Und das natürlich mit wahnsinnig viel Liebe und Leidenschaft. Und eines Morgens kommen die auf die Weide und 4 Tiere sind plötzlich verschwunden. Landwirtin Clara Michel ist mit ihrem Partner zusammen für die Rinder verantwortlich. Und ich habe mit Clara gesprochen und die kann sich noch ganz genau erinnern, wann das war und wie das war, als sie den Diebstahl bemerkt hat.
Genau, das war im August 2024, also gut anderthalb Jahre her. Das waren 4 Tiere, 2 Kühe, eine davon hatte einen Kalb bei Fuß, ein Deckbulle und ein bisschen älteres Kalb, also so 8 Monate alt war das zu dem Zeitpunkt. Der Deckbulle, der hieß Hector, der war tatsächlich auch erst ein paar Monate bei uns gewesen. Den haben wir im März gekriegt und im August wurde er dann gestohlen. Das war ja doppelt und dreifach irgendwie ärgerlich und schlimm. Dann das kleine Kalb, das hieß Cake Pop.
Cake Pop?
Ja, ich habe jedes Jahr ein Motto für die Namen und in dem Jahr waren Süßigkeiten. Dann Clarissa, das war eine unserer älteren Kühe, nicht die älteste, aber das war die Lieblingskuh von meinem Partner.
Oh Mann.
Und dann hatten wir noch eine kleine Kuh, die in dem Jahr kein Kalb bei Fuß hatte, die hieß Lille. Genau. Die sind aus der Herde herausgestohlen worden, also insgesamt liefen da 20 Tiere auf der Fläche und 4 daraus wurden gestohlen. Unsere Tiere sind vom Frühjahr bis zum Herbst so lange wie irgendwie möglich auf der Wiese. Das ist für uns auch so die natürlichste Haltungsform. Für uns gibt es keine Alternative.
Wie ist das aufgefallen?
Ja, wir machen täglich unsere Weidenkontrollen, gucken, dass es allen Tieren gut geht, dass Wasser da ist, dass Strom auf dem Zaun ist, dass alles okay ist. Und ja, mein Schwager ist da nachmittags hingekommen und ja, da ist ihm das relativ direkt aufgefallen. Also 4 von 20, das ist dann ja doch auch so, dass einem das quasi auf den ersten Blick auffällt, dass es weniger sind.
Okay.
Und dann ist er ja erstmal den Zaun abgelaufen, um zu gucken, ob doch die irgendwie durch den Zaun durchgegangen sind. Aber das war eigentlich relativ schnell auch auszuschließen, weil A war der Zaun heile und B trennt sich so eine Herde nicht. Also die Tore waren geschlossen und wie gesagt, das Herdenverhalten, das ist nicht, dass die Tiere sich so trennen. Also dass die Kühe von Kälbern weglaufen, Kälber von ihren Müttern weglaufen, das passt einfach überhaupt nicht.
Wie ist sowas möglich? Man muss 4 große Tiere ja irgendwie auf dem Anhänger verfrachten oder die an der Leine wegführen. Habt ihr da sofort eine Theorie entwickelt, wie das passiert sein könnte und wie könnte das gelaufen sein?
Also ich muss sagen, unsere Tiere sind schon sehr zutraulich. Die sind zahm, die haben alle einen Namen. Die kennen den täglichen Umgang mit uns Menschen vom klein auf. Wir streuen zu Hause alles mit der Hand ein. Einfach kleine Strukturen. Und auch im Sommer kennen die das, auf einen Anhänger verladen zu werden, da sie regelmäßig mal die Weide wechseln müssen, da wir die Flächen einfach gestreut rund um Scharnebeck haben. Die Zusammenstellung der Gruppe, die fehlte, glauben wir eher, dass sie einfach, ja, vielleicht die vorher schon mal angefüttert haben oder so und dann mit dem Eimer gekommen sind und die mitgenommen haben. Unsere Vermutung ist, dass es am helllichten Tage passiert ist, weil das fast unserer Meinung nach unauffälliger ist als nachts. Also die Fläche, die liegt am Elbe-Seitenkanal. Da sind immer super viele Leute, die da mit ihren Hunden gehen, oben auf dem Kanal mit dem Fahrrad fahren. Und man kann das auch so von der Landesstraße auch einsehen. Das heißt, wenn da nachts Scheinwerfer oder Licht oder so gewesen wäre, das wäre vermutlich auffälliger gewesen, als wenn da jemand tagsüber ranfährt, die ersten Tiere auflädt und wieder weg ist.
Also ist auch so ein bisschen wahrscheinlich der Auftrag an Spaziergänger, an Fußgänger, an Reiter, an Fahrradfahrer, was auch immer, ab und zu auch mal ein zweites Auge hinzuwerfen, wenn da irgendwas passiert. Das muss nicht immer der Landwirt sein. Auch so ein bisschen vielleicht dein Aufruf?
Ja, ich hoffe sehr, dass jetzt ein Augenmerk da mehr drauf gelegt ist und auch so ein Wachrütteln stattgefunden hat. Leider hat sich ja damals herausgestellt, dass niemand was Genaues beobachtet hat. Also es gab schon ein paar auffällige Fahrzeuge im Vorhinein, aber niemand hatte irgendwie ein genaues Kennzeichen oder sowas. Und ich glaube, die Spaziergänger, die da wirklich, also wir haben mit Leuten gesprochen, die da jeden Abend spazieren gehen, die sind jetzt schon sensibilisiert.
Grundsätzlich macht ihr schon damit weiter oder war das so ein Nackenschlag, wo ihr sagt, also nochmal so ein Ding, da müssen wir damit aufhören?
Nee, erstmal geht's weiter. Also ich sag immer, ich weiß nicht, ob ich das nochmal verkrafte. Also das war schon auch emotional ja schon eine sehr schwierige Zeit und auch so die Gedanken, dass man vermutlich ja im Vorhinein beobachtet wurde und weiß ich nicht, die da irgendwo in den Büschen saßen, um einfach unseren Umgang mit den Tieren zu beobachten. Wie rufen wir die vielleicht oder keine Ahnung. Das finde ich schon ein sehr ungutes Gefühl, muss ich sagen. Aber nee, wir machen weiter.
Oh Mensch, das nimmt einen wirklich selber total mit, wenn man das hört. Hector, Keckpop, Clarissa und Lille. Genau. Und Clarissa hing deinem Partner so besonders am Herzen, ne?
Ja, das war so seine Lieblingskuh tatsächlich.
Und wie hat der das verkraftet?
ja, hat ihn auch alles sehr mitgenommen und man hinterfragt natürlich so vieles, ob das alles so richtig ist, wie wir das machen. Aber ja, die Weidehaltung gehört für uns dazu. Auch im Internet wurde natürlich viel hinterfragt, ob es nicht irgendwelche GPS-Tracker gibt oder so, wie man die Tiere anders sichern kann. Aber da gibt es tatsächlich für Rinder, wir haben uns dann auch nochmal wieder informiert, nicht wirklich was. Aber wie gesagt, also wenn irgendjemand was weiß, immer gerne Infos an uns, aber wir haben da bis jetzt noch nichts gefunden.
Vielleicht gibt es ja irgendwie ein gutes Start-up, was uns jetzt gerade hört und sowas entwickeln möchte. Meldet euch gerne über 63hektar@ndr.de. Vielen Dank, Clara. Das war sehr ergreifend und danke, dass du uns auch mal so in dein Seelenleben mitgenommen hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr diesem Thema Aufmerksamkeit schenkt, weil ich denke, das ist eigentlich die größte Hoffnung für uns, dass das Thema weit verbreitet ist und immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass die Leute einfach aufmerksamer sind, wenn sie durch die Gegend fahren.
Tja, Clara, Michel und die vier geklauten Rinder. Was für ein Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Am helllichten Tag fährt da jemand mit einem Anhänger auf die Wiese und lädt Tiere ein, die mal eben 300, 400 Kilo wiegen und verschwindet. Und sowas passiert ja häufig.
Ja, du hast es ja auch schon vorhin ein paar Zahlen mal vorgelesen, ne? Also viele Schlagzeilen in diese Richtung gibt es. Irgendwie ein Landwirt wollte auch impfen und da fällt ihm auch auf, dass irgendwie 47 Rinder fehlen. Also das nimmt gerade ordentlich zu. Aber wir wollen ja nicht nur so gefühlte Fakten, sondern es gibt da mittlerweile auch eine Studie zu und deswegen haben wir uns noch eine Professorin eingeladen.
Ja, sie beschäftigt sich mit dem Thema Kriminalität auf dem Land. Sie ist Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Freien Uni in Berlin und sitzt jetzt in einem Studio in Berlin. Kirstin Drenkhahn ist bei uns. Hallo Kirstin.
Hallo.
Wenn du das so hörst, was wir gerade eben gehört haben von der Clara Michel, die ganzen Zahlen, die Fälle, die wir beschrieben haben, kommst du dann zu dem Schluss, dass du sagst, das Leben auf dem Land ist gefährlicher als in der Stadt?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube auch, dass man eigentlich seriöserweise nicht sagen kann, was gefährlicher ist, Leben in der Stadt oder auf dem Land, weil wir dazu viel zu wenig Daten haben, was tatsächlich passiert. Wir haben ja typischerweise immer nur die Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik, aber ganz viel wird eben auch überhaupt nicht der Polizei bekannt. Das heißt, das kommt da gar nicht vor. Und es ist wahrscheinlich so, dass auf dem Land noch weniger angezeigt wird als in der Stadt. Und deshalb weiß man gar nicht, was da eigentlich los ist, auch wenn nach den reinen Daten in der Kriminalstatistik so die Landbevölkerung sozusagen scheinbar sicherer aussieht, weil da im Verhältnis weniger passiert.
Mhm. Erzähl uns mal, wie bist du denn überhaupt auf das Thema gekommen, Kriminalität auf dem Land? Hast du da irgendwie vielleicht einen persönlichen Bezug dazu? Erzähl doch gerne noch mal ein paar Sätze zu dir.
Also tatsächlich habe ich einen persönlichen Bezug dazu. Das würde man vielleicht nicht glauben, wenn man jetzt in der Hauptstadt an der Uni als Professorin ist. Aber ich bin selber aus einer Bauernfamilie in Schleswig-Holstein. Und ja, und ich habe dann irgendwann auch immer schon mal gedacht, na ja, eigentlich könnte man ja auch mal vielleicht irgendwie die Leute aus dem Dorf, aus dem ich komme, befragen zu irgendwas oder so. Aber ich hatte immer nicht so eine richtig gute Idee, was man da eigentlich machen könnte. Und irgendwann bin ich dann in so eine Arbeitsgruppe reingestolpert, tatsächlich bei einer großen Konferenz, die aber in dem Moment online stattfand. Und dann war das irgendwie so abends um 7 oder so praktisch das letzte Panel für den Tag. Mhm. Und das ging um Rural Criminology, also Kriminologie des ländlichen Raums. Und ich dachte, ja, da gehe ich einfach mal hin und höre mir das an und dann verkrümmel ich mich da wieder. Da waren aber nur 8 Leute und der Mensch, der das moderiert hat, das ist so ein ganz alter Prof aus den USA, der meines Erachtens einen der besten Newsletter schreibt in der Kriminologie, weil der so wertschätzend mit seinen Kollegen umgeht. Mhm. Der war jedenfalls dann erstmal so drauf, ja, wir sind ja nur 8 Leute, dann sagt doch mal alle, wer ihr seid und was euch hier so hertreibt und so. Und dann war ich natürlich irgendwie so am Haken und musste auch irgendwie was sagen. Naja, und jedenfalls bin ich dann super schnell eben auf dieser E-Mail-Liste gelandet und darüber habe ich dann erfahren von einer Untersuchung zum Thema Farmcrime aus Australien und die Kollegen aus Australien haben diesen Fragebogen, haben gesagt, ja, den kann man einfach bei ihnen nachfragen, wenn man sich das angucken will. Und dann habe ich denen sofort geschrieben und dachte, ja, den, was du hast, hast du. Und habe da erstmal nicht mehr dran gedacht. Ein paar Monate später haben die sich dann bei mir gemeldet und mich gefragt, so, ob ich das jetzt eigentlich mal gemacht hätte, diese Umfrage. Und ich, ja, nee, eigentlich noch nicht. Und die wollten dann aber wirklich gerne ein Buch herausgeben und waren wirklich ganz scharf darauf, dass man das macht. Weil es um, also es ging nicht nur um Farm Crime in dem Buch, das ist mittlerweile auch erschienen. Aber es hätte eben gut gepasst, noch aus Deutschland eine Untersuchung zum Thema Kriminalität und Sicherheit und sozusagen die Wahrnehmung von Sicherheit im ländlichen Raum mit unterzubringen. Und ja, das war dann so der Anlass, das richtig mal zu machen.
Und was stand dann so drauf auf diesem Fragebogen? Das war ja dann quasi die Grundlage der Studie, richtig?
Mhm, genau. Also dieser Fragebogen, wir mussten den natürlich erstmal einigermaßen vernünftig übersetzen und auch ein paar Sachen anpassen an die Situation in Deutschland, weil so in Australien ist es natürlich schon auch ein bisschen anders. Und ja, und dann haben wir in diesem Fragebogen erstmal so allgemeine Fragen, so soziodemografische Fragen, also Fragen so zur Person und zum Hof und auch so zur Einbindung in die Gemeinde. Also man konnte da dann eben auch angeben, ob man zum Beispiel bei der Feuerwehr ist und all solche Sachen. Und dann sind da Fragen drinne zu Erlebnissen mit Kriminalität, ob man überhaupt schon mal Opfer einer Straftat geworden ist. Und dann geht es aber ganz schnell um die Frage, ob man schon mal Opfer eines Diebstahls in Bezug auf den Hof geworden ist. Also es ist ganz stark eben auf den Hof bezogen. Und wir haben dann im weiteren Verlauf auch nur zum Thema Diebstahl Fragen gestellt. Ja, und dann eben auch noch so Fragen zur letztlich so zum weiteren Umfeld, auch was einem sonst noch so aufgefallen ist an irgendwie vielleicht problematischem Verhalten und was man so für Befürchtungen vielleicht hat, auch im Hinblick auf Kriminalität. Dann Fragen so zur, ja, zur Zufriedenheit letztlich mit der Polizei und mit der Justiz, auch so zum Anzeigeverhalten bei der letzten Straftat, die einem also geschehen ist. Da geht es dann auch darum, was da überhaupt weggekommen ist und so weiter. Und dann gibt es so ganz zum Schluss noch Fragen zu, ja, irgendwie persönlichen Präventionsmöglichkeiten und auch so zum Thema, wie man sich über Kriminalität informiert. Und ja, und der müsste natürlich also ziemlich kompakt sein, der Fragebogen. Das sind ja sehr viele Themen, damit man das auch, damit man dann nicht stundenlang verbraucht, wenn man das ausfüllt.
Und wie viele Landwirte oder Landwirtinnen haben da mitgemacht und was sind so die wichtigsten Erkenntnisse?
Also letztlich haben da ungefähr so 480 Personen mitgemacht. Wir haben da zwei Versuche unternommen, da Leute ranzukriegen. In unserem ersten Versuch haben wir versucht, das selber zu streuen. Da haben wir so ungefähr 110 Leute erreicht. Und
immerhin.
Dann, ja, ich fand das eigentlich auch ganz gut, aber es ist, also eigentlich hätte man gerne ein bisschen mehr. Und dann haben wir uns zusammengetan mit so einem Umfrageunternehmen, das auf Landwirtschaft spezialisiert ist. Das hat natürlich dann Geld gekostet, aber gut. Und die haben eben noch, ja, so 360 Leute ungefähr beigesteuert, sodass wir dann ungefähr, irgendwann sind wir bei 480 ungefähr gelandet. Ja, und da kam dann ja eigentlich raus, was man schon so fast ein bisschen erwartet hätte, dass eben sehr viele schon mal irgendwie in Bezug auf ihren Hof Opfer einer Straftat geworden sind. Da haben ungefähr, also ein bisschen was über die Hälfte angegeben, dass das der Fall war. Cool. Und es haben dann erstaunlicherweise, naja, das ist ja dann
ist,
so.
Ist, muss ich kurz reinfreschen, ja. Ist Straftat dann Diebstahl?
Nee, das war so allgemein gefragt. Aber okay. Deine Frage ist aber auch eine gute Frage, weil wir danach nach dem Diebstahl gefragt haben, ob man schon mal Opfer eines Diebstahls geworden ist. Und das waren dann tatsächlich sogar noch mehr Personen, die da ja angekreuzt haben, nämlich so knapp 62%. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, hey, wie kann denn das sein? Mhm. Aber also ich hatte vorher natürlich mit ein paar Leuten aus unserem Bekanntenkreis so gesprochen und hatte da auch den Eindruck, dass Diebstahl nicht das Erste ist, was einem einfällt, wenn man an Straftat denkt. Mhm. Und das wahrscheinlich erst so, man dann drüber nachdenkt, wenn man die konkrete Bezeichnung so genannt bekommt.
Und gab es irgendwelche überraschenden Erkenntnisse? Also weil du hast ja gerade eben schon gesagt, so damit haben wir schon so mäßig gerechnet, aber hat dich auch irgendwas überrascht?
Ja, eigentlich nicht so richtig. Also, weil, also erstmal ist es nicht so ganz überraschend, dass es so viele Personen gibt, die eben schon mal beklaut worden sind. Wir haben ja danach gefragt, ob man irgendwann schon mal bestohlen worden ist. Und naja, ich weiß natürlich, dass es auf dem Bauernhof relativ leicht an Sachen ranzukommen. Ihr habt da ja vorhin auch schon drüber geredet. das ist ja nach wie vor nicht besonders schwierig. Und wir haben eben nach allem Möglichen gefragt, ne? Also auch nach so 3 Eiern oder so. Wobei wir das jetzt nicht so genau spezifiziert haben. Aber also wenn man eben einen Hofladen hat oder was du sagtest, eben so eine Kasse des Vertrauens, also ich glaube, da passiert das schon relativ häufig. Und was ich ein kleines bisschen überraschend fand, war, dass wir haben dann auch noch nach so bestimmten Zeiträumen gefragt, also in den letzten 3 Jahren und im letzten Jahr. Und da also im vorangegangenen Jahr, also vor der Befragung, da haben uns dann 25% ungefähr gesagt, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden sind. Und das konnte man dann vergleichen mit einer ganz großen Untersuchung vom Bundeskriminalamt, die eine große Viktimisierungsbefragung in Deutschland gemacht haben, also mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten. Und da hatten 16,5% gesagt, dass sie im vergangenen Jahr Opfer eines Diebstahls geworden sind.
Und wenn ich jetzt die Zahlen richtig deute, heißt das, dass Landwirte häufiger von Straftaten betroffen sind, also von Diebstählen betroffen sind, als der Durchschnitt der Bevölkerung?
Ja, aber ich wäre da so ein bisschen vorsichtig. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Das ist ja ein Unterschied von 9 Prozentpunkten. Aber natürlich ist unsere Stichprobe sehr viel kleiner, ne? Und bei der anderen Untersuchung, da sind, glaube ich, 45.000 verwertbare Fragebögen gewesen, bei uns so 480, das ist schon ein Unterschied. Und dann ist ja auch immer die Frage, wer bei so einer Umfrage mitmacht und das zu Ende ausfüllt. Also wenn ich jetzt als Landwirtin oder Landwirt so eine Sache ausfüllen soll und ich habe das Gefühl, naja, das betrifft mich irgendwie nicht, dann höre ich vielleicht auf, weil ich sowieso schon so viel Papierkram habe und irgendwelche Sachen ausfüllen soll. Und das heißt, das kann sein, dass eben diejenigen, die tatsächlich irgendwie so ein Kriminalitätserlebnis hatten, eher weitergemacht haben, als diejenigen, die erstmal gesagt haben, naja, also das ist ja jetzt hier, betrifft mich eigentlich erstmal gar nicht.
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass in der Landwirtschaft wir ein bisschen scheu sind vor der ganzen Bürokratie, die einen dann so erwartet, wenn einen die Polizisten so ausfragen, wenn man das meldet, weil man ja ganz oft weiß, keine Ahnung, ich hatte meinen Trecker einfach auf meinem Hofgelände stehen, es war frei zugänglich, quasi nicht hinter verschlossenen Toren. Da erwarte ich auch versicherungstechnisch auf keine Auszahlung. Mir ist es der Aufwand nicht wert, mich jetzt da so reinzuhängen, weil auch keine Spuren da sind. Ich habe hier keine Kameras und so weiter und so weiter. Dass man dann auch weniger meldet bei der Polizei.
Ja, also das entspricht auch eigentlich so den Antworten auf die Frage bei uns, wenn man das jetzt nicht angezeigt hat, warum man das nicht angezeigt hat. Also da spielt wirklich dieses ganze Thema, kann ich irgendwie den Schaden bei der Versicherung geltend machen, eine ganz große Rolle. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Das ist ja auch in der Stadt eigentlich so, ne? Wenn Leuten Fahrrad geklaut wird, dann gehen die auch nicht automatisch zur Polizei damit, sondern eigentlich nur, wenn das versichert ist, weil die Chance, das wiederzubekommen, ja eh gering ist, ne? Ähnlich, also bei Autos sind natürlich versichert. Und ein anderer Punkt war tatsächlich auch, wir haben einige Antwortmöglichkeiten gehabt so zum Thema, glaube ich, dass da irgendwie was bei rauskommt bei der Polizei. Und da waren auch viele, die gesagt haben, ich glaube, dass da sowieso nichts bei rauskommt. Es gibt nicht genügend Beweise, damit die Polizei ermitteln kann. Ich habe das Problem anders gelöst. Das gibt es auch manchmal, ne, wenn man dann vielleicht weiß, wer es war. Dass man so also vielleicht sozusagen mal mit den Leuten ein ernstes Wörtchen spricht. Aber also das meiste hatte so mit der Frage zu tun, lohnt sich das wirtschaftlich? Und habe ich den Eindruck, dass da bei der Polizei was rauskommt?
Ja, was würdest du denn sagen, ziehst du jetzt für ein Fazit durch diese Studie und hast du irgendeinen Rat, den du den Landwirten und Landwirtinnen da draußen mitgeben kannst?
Na, mein Fazit ist, dass es dringend mehr solche Forschung braucht. Das ist ein Feld, was völlig unterbeforscht ist. Insgesamt so der ländliche Raum als ein Ort, an dem auch Straftaten passieren und solche Konflikte gelöst werden müssen. Also da gibt es extrem wenig zu in Deutschland. Und auch so dieses Thema eben gerade Kriminalität gegen Landwirte oder Kriminalität auch in der Landwirtschaft. Es gibt ja auch Landwirte, die Straftaten begehen. Also gerade auch bei diesen Viehdiebstählen ist ja so möglicherweise auch mal ein Kollege dabei, der unmarkierte Tiere klaut. Also da würde ich sagen, da gibt es noch eine ganze Menge, was man machen kann. So richtig gute Tipps habe ich eigentlich nicht, weil ihr habt also auch vorher schon ja darüber gesprochen, also was man da eigentlich machen kann. Man kann da ganz wenig machen. Man könnte natürlich jetzt den Hof selber mit Videokameras absichern, aber dann ist ja auch die Frage, funktionieren die in dem Moment oder werden die nicht vielleicht sogar abgebaut oder ja, was auch immer da sein kann. Und bei irgendwie Vieh oder bei Feldfrüchten oder sowas, das kann man, wie du ja vorhin auch schon erzählt hast, letztlich nicht mit Videoüberwachung machen oder auch mit anderen Sicherungen. Also das weiß man ja auch, dass das einfach nicht machbar ist.
Okay.
Ja, ich dachte mir zum Ende hin, ist es nochmal ganz schön zu hören, wie wir es jetzt bei uns auf dem Betrieb versuchen irgendwie anzugehen und so ein bisschen sicherer zu fühlen. Also erst einmal haben wir jede Hofeinfahrt eine Schranke. Das finde ich aber von der Außenwirkung echt ein unsympathisches Bild, wenn du da abends deine ganzen Schranken runtermachst und deine Hoftore zuschiebst. Also das ist eigentlich nicht mein Naturell. Dann steht auf jeder Einfahrt ganz groß Video überwacht. Wir haben also Kameras angebracht und zusätzlich dazu noch Bewegungsmelder. Das heißt, wenn du dich nachts irgendwie auf unserem Hof bewegst, dann geht ab und zu mal irgendein Scheinwerfer an durch die Bewegung und dann fühlst du dich vielleicht noch ein bisschen mehr ertappt. Und der letzte Schritt ist, dass natürlich auch unsere Mitarbeiter und meine gesamte Familie natürlich auch viel wachsamer sind. Und immer wenn jemand über unseren Hof spaziert, so unangenehm das ist, fragen wir halt so, hey, was machst du hier? Wohin willst du? Wozu gehörst du? Ja, weil es eben nicht mehr so üblich ist, dass am Ende dann doch nichts mehr da mitgenommen wird.
Ist auch irgendwie traurig so, dass diese, diese idyllische Zeit, wenn es die denn jemals gab, dass die so ein bisschen vorbei ist. Ne?
Ich meine, man kann das immer noch nett machen. Ne? Man kann immer noch nett Leute ansprechen und oft genug haben wir auch die Hoftüre offen für irgendwelche Dorffeste. Aber dann sind das halt so spezielle Tage. Ne? Eigentlich finde ich das schöner, wenn es ein bisschen offener ist.
Ja, du hast mir ja auch vorher erzählt, dass es manchmal absurde Blüten treibt, weil ihr dann Vorschriften habt, dass ihr bestimmte Orte kennzeichnen müsst. Wie zum Beispiel hier werden Düngemittel gelagert, weil ihr das so machen müsst. Aber dann wissen die Diebe natürlich auch genau, wo sie hin müssen, oder?
Ich hatte erzählt von unserem Pflanzenschutzmittelraum. Da gibt es natürlich hohe Auflagen zu. Und eine Auflage davon ist, dass es natürlich nicht zugänglich ist. Aber die nächste Auflage ist, dass es auch erkennbar ist, wo das Pflanzenschutzmittelraum ist. Das heißt, draußen hängt natürlich ein großes Schild Pflanzenschutzmittel. Also weiß natürlich jeder eigentlich, wo man hinlaufen muss. Ne? Also ein bisschen.
Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Kirstin, ich frage dich einfach mal, wir können ja mal ein bisschen rumspinnen. Also wenn es um Diebstahlschutz in der Zukunft geht, warum kann man Rindern nicht einfach zum Beispiel so einen GPS-Tracker unter die Haut pflanzen? Also ist sowas denn nicht theoretisch möglich?
Also da weiß ich überhaupt nicht, wie da der technische Stand im Moment ist. Naja, also das ist dann auch wieder die Frage, ob sich das lohnt. Also wir wissen natürlich jetzt, dass es gerade in Brandenburg sich so ganz stark gehäuft hat mit diesen Fällen. Aber wir wissen eigentlich nicht bundesweit, wie viele sozusagen nennenswerte Viehdiebstähle vorkommen, die eben vielleicht auch so ein bisschen in Richtung organisierte Kriminalität kommen. Also ich wäre eigentlich dafür, dass wir für die Zukunft überhaupt erstmal diese Daten anders sammeln bei den Landespolizeien. Und vielleicht auch da eine gemeinsame Ermittlungsstrategie entwickelt wird.
Das ist verrückt. Also es wird geklaut, aber keiner redet darüber.
Aber ich glaube, in der Zukunft ist da echt noch einiges möglich. Ich denke da zum Beispiel an Geofencing. Das ist zum Beispiel, dass im Trecker irgendwas eingebaut wird, GPS. Und wenn du einen bestimmten Zaun verlässt, dann würde dieser Traktor ausgehen. Also das heißt, du bist gerade dabei, den zu klauen. Und wenn du diese Linie hinterlässt, dann zack, geht der Motor aus. Und dann überlegt man, dass man vielleicht den Tank anbohrsicher baut, dass man da nicht reinbohren kann. Also einfach ein anderes Material verwendet und dass der Deckel abschließbar ist, also richtig mit Schlüssel. Ja, also das ist aber irgendwie auch, ne?
Vielleicht gibt es
irgendwann so damit zu tun, dich irgendwie einbruchsicher zu machen. Ja. Ich glaube, es gibt eigentlich wichtigere Ziele.
Die Zukunft gehört hoffentlich den Elektro-Treckern, weil da kann man eine Batterie zwar anbauen, das nützt einem nichts. Kirstin, der Fragebogen ist in anderen Ländern benutzt worden. Was waren so da die Unterschiede in den Ergebnissen?
Also in Australien zum Beispiel werden deutlich mehr Schafe geklaut. Das kann man schon so sagen. Ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, wie da so die lokalen Strukturen sind oder die regionalen Strukturen. Ne? Also in Mitteleuropa sind die Ergebnisse tendenziell ähnlich, wobei man jetzt sagen muss, ich glaube bei den Sachen, die meine Kollegin in England gemacht hat, da hatten die Befragten schon deutlich mehr so Sicherungsmaßnahmen auf dem Hof. Australien fand ich ganz interessant, weil das eben so ein Riesenbereich ist. Also da ist ja im Verhältnis zu uns wahnsinnig dünn besiedelt. Das heißt, die Farmen sind riesengroß und da hat man natürlich große Probleme, irgendwie was abzusichern, irgendwie rauszukriegen überhaupt, ob was gestohlen worden ist, weil man nicht jeden Tag nachgucken kann. Und ja, die haben da eben also große Probleme mit Viehdiebstahl, aber auch Wasser ist natürlich eine total wichtige Ressource da. Da kamen auch so Sachen vor wie Wilderei, so, das haben die, also das haben wir auch nachgefragt, hat aber uns keiner berichtet. Oder auch, wenn jetzt im Farmhaus eingebrochen wurde, dass da Waffen geklaut wurden, und das ist bei uns auch nicht vorgekommen. Also dazu ist unser Sample zu klein, das passiert in Deutschland einfach viel zu wenig.
Und
um es rauszukriegen, ne? Ja. Nicht viel zu wenig klaut mir Waffen, sondern das ist also glücklicherweise so wenig, so selten. Es gibt in einigen Ländern so ein bisschen halb spezialisierte Polizei. Das ist in einigen Staaten in Australien so, dass die so bestimmt, also konkrete Ansprechpersonen haben für Farm Crime. Aber so richtig gute eigene Daten haben die eben auch nicht. Die haben vielleicht eine größere Tradition, solche Befragungen zu machen, weil natürlich auch die das Problem haben, dass bei der Polizei nicht alles ankommt. Also das ist einfach irgendwie klar. Und je nachdem, wo man hingeht, ist das im Zweifel auch noch weniger, was bei der Polizei ankommt, weil wir ja auch einfach Länder auf der Erde haben, in denen Menschen der Polizei noch sehr viel weniger vertrauen, als das bei uns der Fall ist. Bei uns ist ja das Vertrauen in die Polizei insgesamt ziemlich hoch, aber das ist nicht überall so. Und naja, und auch da wird natürlich geklaut in der Landwirtschaft. Teilweise passieren dann auch noch schwerere Straftaten, die wir jetzt da gar nicht abgefragt haben, weil das so fernliegend war. Ja, aber also sowas wie Viehdiebstahl und so, das ist jetzt auch, also kein Spezifikum von Norddeutschland.
Mhm. Vor allem ist ja auch im Ausland, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Kenia denke, die haben ja auch teilweise noch so 1 bis 2 Hektar Betriebe, wenn du da wirklich dann die Avocados mitnimmst, dann hat das schon eine höhere Bedeutung als bei uns ein paar Maiskolben.
Ja, genau. Also das ist ja
was dann, dazu nicht einladen soll, jetzt, dass alle aufs Feld rennen.
Nee, also.
Aber natürlich, damit wollte ich so den Vergleich machen, dass es da noch mal schlimmer für die Familien ist.
Ja, also genau, da wo Selbstversorgerlandwirtschaft ist, dann ist das natürlich existenzbedrohend, wenn die beklaut werden.
Ja, vielen Dank, Kirstin, für diese Einblicke in ja das, ich sag mal so, etwas dürftige Zahlenwerk von Farm Crime. Aber vielen Dank für die Arbeit und ich bin gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, gerne.
Tschüss.
Also, tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, was nehmen wir denn mit aus dieser Podcast-Folge, Maya?
Das, was ich gerade eben gesagt habe, ne, ist schon schade, dass man jetzt so viel Zeit damit verschwendet, will ich schon fast sagen, sich so ein Sicherheitsnetz irgendwie auf dem Hof aufzubauen. Da wünsche ich mir endlich wieder andere Zeiten.
Also mich hat ein bisschen überrascht, dass es so wenig Zahlen darüber gibt, dass Landwirte offensichtlich auch nicht so richtig darüber reden, dass es nicht so wirklich zu einer Verfolgung kommt und das natürlich dazu einlädt, das auch in Zukunft weiter so zu machen. Also als Dieb würde ich denken, ja, das ist ja gefundenes Fressen hier, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde, dass sich jemand beklagt, dass irgendwas passiert, ist ja relativ gering. Das finde ich erschütternd.
Ja, und ich glaube, wir haben jetzt auch heute noch gar nicht darüber gesprochen. Wir haben jetzt zwar eben ganz kurz die Maiskolben angesprochen, aber wir hatten ja auch mal jemanden zu Gast, der über seinen Melonenanbau gesprochen hat. Also auch eine absolut nischige Kultur. Und da hatte er natürlich auch nicht so viel Melonen und er musste damit auch aufhören, weil so viele Melonen einfach mal mitgenommen wurden. Ne? Ich glaube, manchmal ist das vielleicht dem einen oder anderen gar nicht bewusst, dass das Eigentum ist und natürlich auch irgendwie ein Wirtschaftsgut, was am Ende verkauft werden muss, damit man davon leben kann. Und wenn man daran vorbeispaziert und jetzt sich jeder was mitnimmt, weil man denkt, oh, das ist hier irgendwie öffentlicher Raum. Ja, also vielleicht ein bisschen Nachsicht. Und ja, wie gesagt, auch bei den Weiden mal gucken, wer hält denn da eigentlich an?
Das ist ein guter Tipp. Das ist gut, dass wir es am Ende nochmal sagen. Dieser Auftrag ergeht wirklich an uns alle. Mit offenen Augen durch die Landschaft und durch die Landwirtschaft auch laufen. Und wenn einem irgendwas komisch vorkommt, mal eben Bescheid sagen. Und nicht denken, ja, das ist völlig okay, dass da jetzt auf einmal Rinder aufgeladen werden. Lieber einmal zu viel Bescheid sagen, als einmal zu wenig. Weil keiner will irgendwann vor hermetisch abgeriegelten Landwirtschaftsbetrieben stehen und irgendwie kameraüberwachten Maisfeldern. Das ist doch gruselig.
Ja, das würde auch auffallen, dass du dir da ab und zu mal welche mitnimmst, wa?
Ein einziges Mal habe ich das gemacht. Und er hat nicht mal geschmeckt, weil es so ein Futtermais war. Ich gebe es zu. Ja, okay. Mache ich auch nie wieder, versprochen.
Lass uns rüber zur Hekti-Post.
Ja.
Hekti-Post.
Uns hat Hekti Christian geschrieben und ich fand die Nachricht total was zum Schmunzeln. Ich wette, du musst darüber auch ein bisschen schmunzeln. Und zwar schreibt er uns sozusagen vom Pool in Griechenland, denn er macht da Urlaub gerade und hat jetzt quasi endlich mal die Zeit gehabt, alle 63 Hektar Folgen nachzuhören, die er so im Alltag, wo er es im Alltag nicht richtig geschafft hat. Und er ist quasi Hekti seit der ersten Stunde. Ich habe ihn jetzt schon lieb. So, und er schreibt: Hallo Maja, hallo Kuhlage. Ich bin seit 2022 leidenschaftliche NDR1-Hörer und saß durch Zufall vorm Radio. Damals hat mich die konsequente Einhaltung der Nichtvermenschlichung im Sprachgebrauch von Maja beeindruckt bei den Tieren. Denn sie meinte, Tiere fressen, Menschen essen. Nun sitze ich hier am Pool in Griechenland und finde endlich die Ruhe, um mir die Folgen der letzten 10 Monate anzuhören und stelle fest, dass bei Maja mittlerweile die Schweine essen. Kuhlage, ich werde dir immer ähnlicher. Was sagst du denn, was ich immer gesagt habe?
Du hast eigentlich immer fressen gesagt und hast immer gemeckert, wenn ich die Tiere so zu kleinen Menschen mache. Und jetzt machst du es selber, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, und ich finde, du gehst jetzt viel achtsamer damit um, wenn wir über Pflanzenschutzmittel sprechen, mhm, wenn wir über, ich sag mal dein Wort, Massentierhaltung sprechen. Da kann man echt ein bisschen länger jetzt mit dir debattieren, ohne dass du direkt an die Decke gehst. Also, dann nährst du dich bei mir an. Ich wünsche euch auf jeden Fall, so schreibt er, weiterhin viel Spaß und gute Ideen bei 63 Hektar auf dem heimischen Betrieb und beim Moderieren. Euer bayerischer Hekti Christian. Cool, dass jemand aus Bayern zuhört.
Ja, das ist nett. Naja, im Grunde leben wir das, was wir ja auch immer mit diesem Podcast und von uns und der ganzen Gesellschaft wollen. Nämlich, dass wir ein bisschen näher aufeinander zugehen und wieder ein bisschen mehr aufeinander hören und vielleicht auch ein paar Sachen übernehmen voneinander.
Zuhören, miteinander reden, im Gespräch bleiben.
Habt ihr eine Frage? Wollt ihr irgendwas wissen? Wollt ihr euch beschweren? Wollt ihr uns loben? Dann schreibt uns gerne eine Nachricht über 63hektar@ndr.de und dann werden wir die hier vielleicht irgendwann mal vorlesen. Und wenn ihr überhaupt nicht genug bekommt von True Crime, dann habe ich noch einen Podcast für euch. Manche Leute sind ja wirklich unersättlich, was das angeht. Ne?
Gibt's ich auch.
Den gibt's auch bei ARD Sounds. Und es geht um einen wirklich dramatischen Fall, der in den letzten Monaten Norddeutschland und vielleicht sogar ganz Deutschland bewegt hat. Es geht um den Fall Fabian. Der wird gerade am Landgericht in Rostock verhandelt und es geht um den gewaltsamen Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow im Herbst. Und ganz Deutschland hat das mitverfolgt, denn es ist wirklich abscheulich, was da passiert ist. Die Angeklagte ist die ehemalige Lebensgefährtin von Fabians Papa und ihr wird in diesem Fall wirklich heimtückischer Mord vorgeworfen. Und die Reporter, die diesen Podcast machen, die sprechen jetzt nach jedem Prozesstag ausführlich über die Fakten von diesem Fall und ordnen sie für uns als Hörer ein. Also die sind sozusagen eure Gerichtszeichner. MV im Fokus, der Fall Fabian. Und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und das war's für heute, ne? Bei 63 Hektar. Bis dann.
So sieht's aus. Bis zur nächsten Folge.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.